Vater, danke für einen neuen Sonntagmorgen, danke für ein neues Wort, danke, dass du uns lieb hast von ganzem Herzen und danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns führst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und danke, dass du mit uns durch die Charakterschule gehst, so wie Bärbel schon gebetet hat, dass du nur abschneidest, was dir im Wege steht und auch heute Morgen geben wir dir Erlaubnis, das wegzuschneiden. Du bist der gute Weingärtner, der die Reben beschneidet und du schneidest nur weg, was dir im Weg steht und alles, was bei mir im Weg steht, sei es in meiner Seele, meinem Herzlein, in meinem Fleisch, schneide es weg, nimm es weg, Herr, reinige uns, heilige uns. Danke, dass wir dein Wort haben, was uns wäscht, was uns heiligt. Halleluja. Auch heute Morgen, Jesus, führ uns tiefer hinein in die Gemeinschaft mit dir. Es geht nur um dich, Jesus. Es geht nicht um Religion, nicht um irgendeine Organisation, eine Gemeinde oder eine Kirche. Es geht um dich, Jesus. Herr, und danke, dass wir dich lieben können, weil du deine Liebe ausgegossen hast in unser Herz durch deinen Heiligen Geist. Und danke, Heiliger Geist, dass du unser Tröster bist, unser Parakletos, dass du uns in alle Wahrheit führst und dass du uns das Wort groß machst. Auch das bete ich heute Morgen, dass du uns das Wort groß machst. Halleluja. Amen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir leben in einer Zeit, in den letzten Tagen und Stunden des sechsten Tages, bevor der siebte Tag anbricht. Das sind wir noch nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr merkt, dass die Finsternis zunimmt, dass die dämonische Aktivität zunimmt. Also die Woche wieder in meinem Haus habe ich Stimmen gehört und so ganz hohes Schreien. Dann habe ich einen Semi gesagt, was guckst du nur auf dem Handy an? Sagt er, gar nichts, Papa. Sag ja, was schreit denn hier die ganze Zeit? Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendjemand schreit ab und zu bei uns, muss Spaß machen, ich weiß nicht, was da los ist. Dinge bewegen sich und so. Der Teufel macht halt Buggedibu, das kann er gut. Und das soll er Buggedibu machen. Aber mein Heiliger Geist ist stärker. Amen. Der in mir lebt, ist stärker, als der in der Welt ist. Und was man so in der Welt erlebt, was so politisch abgeht und so, die Mächte der Finsternis werden immer nervöser, weil sie wissen, ihnen läuft die Zeit aus. Und der normale Mensch in der Welt, der versteht das nicht, der glaubt, was er auf ARD und ZDF kommt. Aber wir wissen, dass die Bibel heute aktueller ist als die Zeitung von morgen. Und Gott sei Dank haben wir das Wort Gottes, die Konstante, die bleibt, die uns führt und leitet auf rechter Straße um seines Namens willen, wo wir das Wort Gottes haben und wir wissen, was kommt, wir wissen, was auf uns zukommt. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich gebe euch meinen Geist, der euch in alle Wahrheit führt und leitet. Ist das cool? Ja, ich gucke mir manchmal gern so Lebensgeschichten an von Leuten. Gestern habe ich so einen Bericht gesehen, wo Evangelisten in Amerika auf die Straße sind zu obdachlosen Prostituierten. Zum Teil 25 Jahre alt, echt, muss man sagen, noch bildhübsche Frauen. Ich verstehe das manchmal nicht. Die eine hatte schon fast keine Zähne mehr im Mund, ja, und dann haben sie sie interviewt und haben sie gefragt, warum sie das machen. Ja, wegen dem Geld. Ja, ob sie schon mal in der Welt gearbeitet haben. Die eine sagte dann, ja, sie war Bürokauffrau, ganz normalen 8-Stunden-Tag und es wurde ihr dann irgendwann langweilig. Und da habe ich gedacht, wow, der Teufel und seine Werbeabteilung, gell? Alle drogensüchtig, komplett zugedröhnt, voll rumgelallt. Ja, ob sie nicht wieder zurück will. Ah, nee, sie macht so $300 am Tag. Wo kriegt sie das in der Welt? Und da habe ich gedacht, von deinen $300 gehen wahrscheinlich $250 für Drogen drauf. Was hast du von der Kohle? Und was hat Jesus gesagt? Was nützt es einem Menschen, wenn dann die Welt gewinnt und dabei sich selber verliert, gell? So interessant. Solche Geschichten, ja, wo ich denke, Wahnsinn, Wahnsinn. Was hat sie gewonnen? Sie denkt, sie hat gewonnen, weil sie der Werbeabteilung aus der Hölle geglaubt hat. Dann gucke ich mir gern so Lost Place Videos an. War wieder so eine riesige Villa. War eigentlich schon fast ein Schloss in Frankreich. Komplett eingerichtet. Alles noch drin, wie wenn die Leute gerade gegangen wären. Sogar der Kühlschrank war noch Zeug drin. Und der Kalender war auf 1980. Bilder an der Wand, Kinderzimmer, alles da. Mercedes in der Garage. Du denkst, das gibt's doch alles gar nicht. Warum wird das nicht geplündert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe so gedacht, ja, hat es Jesus nicht gesagt? Wir sollen nicht nach den Dingen dieser Welt trachten. Der eine sammelt und er versteht nicht, dass seine Seele heute Nacht von ihm gefordert wird. Man weiß nicht, was da passiert ist, aber es passiert immer irgendwas. Und die Menschen in der Welt, die bauen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sie leben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sie bauen ihr Haus, ihr Auto, ihr Boot, ihre Karriere und was sie alles so haben. Aber die Frage ist, haben sie jemals gelebt? Was nimmst du mit nach dem Tod? Du gehst genauso, wie du gekommen bist, total nackt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Frage ist, was war der Sinn deines Lebens? Bist du in deine Bestimmung gekommen? Und die Werbeabteilung dieser Welt, die funktioniert richtig gut. Glaubst du, dass jemals ein Schauspieler aus Hollywood vor Gott steht und Gott sagt, gut gemacht? Oder ein Sportler mit seiner Goldmedaille? Wow, beeindruckt mich. Glaubst du, dass das den Vater irgendwie toucht, wenn einer Diplomas hat oder Doktortitel oder irgendwas? Das berührt den Vater überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sondern er schaut auf das, was in dir passiert, in dein Herz. Auf das schaut er. Und manche von uns sind Eltern. Ich will auch nicht ein Kind haben, was karrieregeil ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich möchte ein Kind haben, was gelernt hat, das Leben so zu leben, dass es die Schöpfung achtet, dass es andere Menschen achtet, dass es Gott nachfolgt. Das sind Werte, die sind mir wichtig als Papa. Und wenn das die Kinder leben, dann habe ich einen guten Job gemacht. Wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, Papa, ich möchte reich und berühmt werden, ich möchte dies und das. Natürlich, da gibt es auch Eltern, die sagen, super, mach das. Ja, von einigen der Berühmten haben die Eltern das schon von klein auf gepusht. Aber mir ist das nicht wichtig. Mir ist wichtig, was die Bibel sagt. Amen. Wir schauen heute in Matthäus 6 ab Vers 19 rein, in die Neue Genfer Übersetzung. Und das habt ihr wahrscheinlich alle schon 10.000 Mal gehört, diesen Vers. Und ihr denkt wahrscheinlich alle immer sofort ans Geben. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Jesus sagt hier, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Das ist eigentlich komplett konträr zu dem, was man hier vorgelebt bekommt. Was hier gelehrt wird, was geschult wird. Stimmt's? Gerade in Deutschland, immer und immer wieder erlebe ich das. Du bist irgendwo auf einer Hochzeit oder auf einem Fest eingeladen. Und die erste Frage, wenn du jemanden kennenlernst, ist immer, was machst denn du beruflich? Weil die wollen gern wissen, in welche Schublade sie dich stecken. Wenn du sagst, ja, ich bin Müllmann, ich muss dann nochmal rüber, meine Frau wartet dann. Ne? Wenn du sagst, ich bin der Chefarzt von der Uniklinik Heidelberg, oh, schön. Ne? Oder wenn du sagst, ich habe ein Autohaus oder keine Ahnung, wo die Leute sofort assoziieren, oh, das könnte mir zum Vorteil dienen. Das ist in Deutschland extremst ausgeprägt. Warum ist das so schlimm hier? Das ist eine Krankheit oder eine Spätfolge aus dem Dritten Reich. Im Dritten Reich wurde das Deutschsein so missbraucht, dass danach niemand mehr Deutsch sein wollte. Dann hat der Deutsche was anderes gebraucht. Dann kam das Wirtschaftswunder. Und da hat der Deutsche sich über seine Arbeit definiert. Jeder deutsche Mann, der sagt, wenn du mit dem sprichst und er hat irgendwie was vorzuweisen beruflich, das ist das Erste, was er dir erzählt. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und dann ist der Fußball dazugekommen, der Fußballgott. Fußball. Da hat der Kaiser schon gesagt, gib dem Volk Brot und Spiele. Und ich sage immer, in Deutschland wird sich nichts ändern, solange noch Fußball kommt und der Schweinebraten sonntags auf dem Tisch steht. Ist alles gut, die Welt ist rund, alles ist schön. Ob da Corona kommt und dies, da alles, wo sie uns da ja, veräppeln, uns was erzählen. Ihr kennt ja die Simpsons, gell? Die Simpsons ist das Sprachrohr der Illuminaten. Da sagen sie alles, was kommt. Die haben sogar vor 20 Jahren Papst Franziskus vorausgesagt und sogar seinen Todestag. Woher wissen die das? Weil die das genau so planen. Das ist ein Drehbuch, was hier passiert. 9-11, ihr wisst ja, was da war. Ne? Gibt ganz viele Hollywood-Spielfilme. Sogar im Terminator, da fährt er durch eine Brücke durch, die ist 9-11 hoch. Gibt einige Filme mit Keanu Reeves, da ist eine Uhr hinten dran, da ist 9:11 Uhr. Leute, glaubt ihr, dass das Zufälle sind? Das sind keine Zufälle. Wir leben in einem Drehbuch, das der Satan geschrieben hat und seine Leute setzen es 1:1 um. Und wir leben jetzt in den letzten Minuten dieser Weltzeituhr, wo sich die Dinge dynamisch erweitern. Und Jesus sagt uns hier, sammelt ihr nicht Reichtümer hier auf der Erde. Warum? Wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Es geht vor allem und immer und ausschließlich um dein Herz. Leute, wir verstehen heute, dass Eisen rostet. Eisen rostet. Und letzte Woche hatten wir uns den Tod angeschaut und die Geschichte über den Tod, woher kommt, warum der existiert und so weiter. Manche haben nicht verstanden, dass ich gesagt hatte, es ist gut, dass unser Leib sterben muss. Würde unser Leib nicht sterben, könnten wir den neuen Leib nicht empfangen. Denn dein alter Leib ist wie ein Same. Jesus sagt, wenn der Same nicht in den Boden fällt und bleibt er Also ist es gut, dass dieser Samen stirbt. Und ich bin so dankbar, dass dieser Leib sterben muss. Dass ich einen neuen Leib bekomme. Amen. Noch nebenbei, weil ich habe gemerkt, dass manche Fragen haben. Okay? So. Und wir haben letzte Woche festgestellt, in dieser Predigt über den Tod, dass mit dem Tod kam die Korrosion in diese Welt. Davor war alles perfekt, es war alles schön, die Berge standen, es gab keine Erosion, keine Korrosion, es gab keine Zerstörung, alles blieb genauso, wie Gott es gesprochen hat. In dem Moment, als die Sünde war und der Tod anfing, über diese Welt zu herrschen, kam nicht nur der Tod zu den Menschen, sondern zu den Tieren und auch in die Natur. Jedes Haus, egal wie hoch du es baust, wie breit, wie schön, wie tief, es wird irgendwann zerfallen. Jeder Holzbalken wird irgendwann zerbröseln. Jede Betonmauer wird irgendwann zerbröseln. Es gibt nichts hier auf der Erde, was ewig bleibt. Und Jesus sagt hier, es kommt der Rost und die Motten. Wir denken heute anders drüber. Wir haben ein Insektenspray, wir machen Psst, wir haben Mottenkugeln. Das hatten die Leute damals nicht. Die hatten teure Gewänder, extremst teure Gewänder und billige Leinensäcke. Den Motten war das völlig egal. Die Motten haben gesagt, Mahlzeit, und haben da Löcher reingefressen. Wir müssen mal ein bisschen zurückdenken, wie die Leute damals drauf waren. Die Römer hatten Schwerter aus Stahl, aus Eisen. Die rosteten jeden Tag. Vielleicht in der Wüste nicht so sehr wie jetzt bei uns hier. Aber die rosteten. Die hatten keinen Schutzlack, nichts. Heute tut man Waffen brünieren oder lackieren oder verchromen oder was auch immer, um einen Rostschutz aufzutragen. Aber letztendlich rosten sie doch. Jedes Stück Eisen rostet irgendwann, nichts bleibt ewig. Und Jesus sprach immer auf der Ebene der Leute, dass sie ihn verstehen. Er hat nicht irgendwie komisch theologisch geredet, sondern er hat die Leute abgeholt von Dingen, die sie täglich sahen und verstanden. Die Leute hatten Löcher in ihren Klamotten und die wussten, das waren die Motten. Und die Motten kamen einfach, da gab es noch keine Fliegengitter und was man sonst. Ich habe gesehen, da hat einer einen Laser erfunden, der scannt den Raum. Das ist echt witzig. Und er erkennt die Schnaken und dann pff, mit dem Laser schießt er die ab. Also es gibt mittlerweile lustige Dinge. Ja. Das hatten die damals alles nicht. Selbst wenn die da ein Gefängnis bauten mit Eisenstäbe, die sind auch irgendwann weggerostet. Und was sagt Jesus hier? Was sagt er uns hier? Sammelt euch nicht Reichtümer hier auf der Erde, wo letztendlich alles verdirbt. Dein Gold verdirbt, dein Silber verdirbt, alles verdirbt. Und er nimmt die Motten und den Rost als Beispiel und sagen, es wird letztendlich zerfressen. Schau dir die ganzen Verrückten an, die dem Gold nachjagen. Wie dieser eine Amerikaner, der hier diese spanische Galeere da, weiß nicht, 20, 30 Jahre gesucht hat, da hat er sie gefunden. Ach, jetzt fällt mein Name nicht mehr ein. Irgendwas mit teuer am Ende, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da waren Berge von Gold und Goldketten und alles. Sein Sohn ist bei der Bergung ertrunken. War es das wert? Wie viel ist dein Kind dir wert, wenn du eins hast? Wie viel ist deine Frau, dein Mann dir wert? Eine Tonne Gold, 10 Tonnen Gold? Oder sagst du, so viel Gold gibt's gar nicht? Mein Mann, mein Kind ist unbezahlbar. Ich habe einen Evangelisten gesehen. Ich liebe so Leute, die so weise sind. Da ist so ein Mann auf der Straße hin, hat er gesagt, ich schenke dir heute 1 Million Euro oder Dollar, die darfst du rauspumpen. Aber morgen stirbst du. Oder du kriegst die Million Dollar nicht, dafür lebst du weiter. Was wählst du? Jeder, den er fragt, sagt, ah, ich will die Million Dollar nicht. Er sagt, ja, und dann nee. Er sagt, also, dein Leben ist anscheinend wertvoller als 1 Million Dollar. Verstehe ich das richtig? Sagt er, ja. Aber wie leben Leute? Wie leben Leute, wenn sie die Frage nicht bekommen? Haben sie das auch verstanden? Gestern habe ich einen Bericht gesehen von 2 deutschen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, die in die Ukraine sind zum Kämpfen. Der eine ist mit einer Bombe in die Luft geflogen und der andere war noch auf der Beerdigung, den haben sie noch weil interviewt. Und dann hat er gesagt, ja, komm bloß nicht hierher. Krieg ist real. Da habe ich gedacht, ach was. Wow. Da habe ich gedacht, wow, welche Erkenntnis. Hier geht's ab, hier sterben echte Menschen. Er sagt, wow, wie weise. Aber versteht ihr, die Werbeabteilung sagt Hollywood, hier Ballerspiele, geh rüber, das ist alles. Wir putzen die Russen weg und dann ist gut. Dass die Russen sich wehren, davon hat keiner was gesagt. Und dann haben sie ihm einen Militärseelsorger in Deutschland vermittelt und haben auf ihn gewartet und haben sie nachgekriegt, er hat sich einen Tag zuvor mit einer Handgranate selber in die Luft gejagt. Posttraumatische Belastungsstörung, schon mal gehört? Krieg ist kein Spaß. Und ich denke mir immer, wo rennen die Menschen hin? Die werfen ihr Leben, guck mal, du musst mal überlegen, wir leben hier im Frieden, Gott sei Dank, oder noch? Kein Krieg hier, Gott sei Dank. Und dann laufen die hin, wo Krieg ist, weil sie denken, mich trifft's nicht. Das ist der Teufel, der sagt immer, dich trifft's nicht. Wie mit dabei den Prostituierten. Du machst so viele Kohle, nach 2 Jahren kannst du aufhören. Da hört aber keiner nach 2 Jahren auf, weil die innerhalb kürzester Zeit drogensüchtig ist. Verliert ihre Jugend, ihre Unschuld, ihre Reinheit, ihre Schönheit, ihre Zähne. Brutal, oder? Sammelt euch keine Schätze. Leute, und ich glaube, hier geht es nicht nur um äußerliche Schätze, hier geht es Schätze in deinem Herzen. Jeder von uns hat Schätze in seinem Herzen. Wenn ich dich frage, was ist das Wertvollste für dich? Für was wirst du sterben? Die meisten Eltern würden nur eine Antwort geben: für meine Kinder. Die meisten würden nur für ihre Kinder oder vielleicht sogar für ihren Ehepartner sterben. Interessant, gell? Vor 30 Jahren hatte ich hier mit dem Pastor ein Gespräch, da waren wir frisch aus Amerika zurück. Und da sagte er mir eine Geschichte, die habe ich nie vergessen. Sagte, ich war bei über 100 Männern am Sterbebett, hier in der Gegend. Über 100 Männer. Und da waren Top-Manager dabei und wirklich erfolgreiche Männer. 50 Jahre Krebs, Endstadium, nur noch ein paar Tage zum Leben. Und alle von denen, alle ohne Ausnahme, haben gesagt, wäre ich doch nur mehr bei meiner Familie gewesen. Ich habe jeden Geburtstag meiner Kinder verpasst, weil ich nur in der Firma war. Leute, da klingelt's, oder? Die Leute in dieser Welt, die denken, sie haben noch genug Zeit, noch genug Zeit, noch genug Zeit. Du weißt nicht, wann deine Zeit ausläuft. Und sie rennen allen möglichen Dingen dieser Welt nach, die letztendlich, wenn sie wieder nackt vor Gott stehen, wie sie von ihm gekommen sind, keinen Wert mehr haben. Und Jesus sagt es hier: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Wer ist der Oberdieb? Wer ist der Vater der Diebe? Satan. Selbst wenn sie in Hollywood ihre Seele verkaufen, und es sind Hunderte oder vielleicht sogar Tausende, die das getan haben und noch tun, sie meinen, sie gewinnen alles, dabei verlieren sie alles. Nämlich ist es genau dasselbe, was bei Adam passiert ist. Der Teufel verkauft dir immer, was dir schon gehört, das habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Er steigt nachts in dein Haus, klaut deinen Kühlschrank, fährt ihn raus, klingelt am nächsten Tag um 12 und sagt, guten Tag, ich bin Kühlschrankverkäufer. Könnten Sie einen Kühlschrank brauchen? Du sagst, ja, da ist mir heute Nacht einer geklaut worden. Was soll denn der kosten? Versteht ihr, was ich meine? Er sagte zu Adam und zu Eva, wenn ihr von der Frucht esst, ihr werdet sein wie Gott. Sie waren ja schon wie Gott. Sie mussten nicht wie Gott werden, sie waren schon wie Gott. Also verkaufte er ihnen, was sie schon hatten. Und das macht er bis heute. Er verkauft irgendwas, ja, und dann meinen die Leute, sie haben es. Wie viele Geschichten es gibt von diesen Supermodeln, fast alle ohne Ausnahme. Mit 14 werden sie Model und das Erste, was sie machen müssen, mit dem Typ schlafen. Das ist immer das Gleiche. Immer the same old story. Was verlieren sie? Ihre Unschuld. Um vermeintlichen Ruhm zu gewinnen. Krass, oder? Und ich spüre heute, dass uns der Herr zieht. Er hat Sehnsucht nach uns. Er hat Sehnsucht nach unserem Herzen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Gott ist nicht gegen Reichtum. Abraham war extremst reich. Dass die Nachbarn gesagt haben, Junge, zieh mal weiter. Deine Lambos und deine Ferraris, wir können sie nicht mehr sehen, bitte zieh weiter. Da musst du erst mal so reich werden, dass deine Nachbarn sagen, das halte ich nicht mehr aus mit dir. Mein Neid frisst mich auf. Zieh weiter. Ja? Jakob war reich. Viele waren reich. Wisst ihr, dass sogar Jesus so reich war? Die hatten so viel Geld dabei, wahrscheinlich Goldmünzen, dass die hätten da locker 3, 4, 5, 10.000 Leute versorgen können mit Brot. Die Jünger kamen zu Jesus und haben gesagt, hey, die haben alle Hunger. Dann hat Jesus gesagt, geht und kauft. Ja, wo denn? Der Aldi hat schon zu, der Rewe auch. Wenn die kein Geld gehabt hätten, hätten die gesagt, ja, mit was für einem Geld, Jesus? Das haben sie aber nicht geantwortet. Er hat gesagt, geht, versorgt ihr sie. Jesus trug ein Gewand, das war so teuer, es war ein Armani-Anzug der Zeit, dass die Römer sagten, wir teilen es nicht, das ist so wertvoll, lasst es in einem Stück, wir losen. Jesus war so komplett anders wie das, was du siehst. Jesus hat auch keine langen Haare und einen Vollbart. Sonst würde Paulus nicht schreiben, es geziemt sich einem Mann nicht, dass er langes Haar hat, er soll kurzes Haar haben. Paulus kannte Jesus. Glaubst du, der hätte geschrieben, er hätte sich angemaßt, Jesus? Das ist alles Fantasie aus der katholischen Kirche, hat mit Jesus nichts zu tun. Jesus war auch nicht der Brad Pitt oder der George Clooney der damaligen Zeit. Sonst würde ich lesen, die ganzen Frauen folgten ihm. Es waren aber nur ein paar, die vorher Buße taten und weinten und seine Füße benetzten mit den Tränen. Jesus sah so stinknormal aus, dass die Leute nie auf die Idee gekommen wären, das ist der Sohn Gottes. Denn Jesus wollte nicht, dass sie seine Optik feiern. Jesus wollte, dass sie sehen, durch die Taten, die er tat und durch das, was er sagte, dass er der Sohn Gottes ist. Mann, bin ich froh, dass ich nicht so gut aussehe. Du auch? Nee, Spaß, komm. Ob du gut aussiehst oder nicht, das ist ja immer relativ, ist immer im Auge des Betrachters. Aber ich weiß, dass Jesus viel mehr in mein Herz schaut, als auf das Äußerliche. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und stehlen, wo es keine Korrosion gibt, wo nichts verdirbt, wo es bleibt, wie es ist. Und dazu muss ein Sinneswandel stattfinden, dazu muss ein Umdenken stattfinden in uns, wo wir sagen, hey, alles, was hier ist, ist egal. Mein Vermieter ist ein stinkreicher Mann. Er ist ein Nachkomme eines baden-württembergischen Politikers. Mehr kann ich nicht erzählen. Und die hatten viel Ackerland gekauft, was dann Bauland wurde. Und so wird man reich, wenn man weiß, was kommt. Und wenn ich was mit dem Haus habe, dann kommt er mit seinem 150.000 Euro teuren Mercedes Cabriolet mit seinem Armani-Anzug und mit seinen maßangefertigten Lackschuhen. Ich stehe dann halt da mit meiner Jogginghose und sage, okay, schreib mal auf, ich schicke jemand vorbei. Und ab und zu habe ich so Momente, wo Gedanken kommen, denke ich, der Sack, der steckt die ganze Kohle ein. Meine Miete geht jedes Jahr hoch. Jedes Jahr kriegt er mehr Geld. Für was? Jesus, warum? Das ist ja ungerecht. Und da führt mich der Heilige Geist wieder an Bibelstellen, wo es heißt, beneide nicht den Reichen. Beneide nicht, was er hat. Und verachte nicht den, der weniger hat als du. Sag ich, danke Jesus, das, was ich habe, bleibt. Mein Reichtum bleibt in Ewigkeit. Sein Reichtum ist temporär. Der wird korrodieren. In jeder Form. In jeder Form. Und dann merke ich wieder, Mensch, ey, ich muss mich immer wieder neu justieren in meiner Gedankenwelt. Du wahrscheinlich auch, oder? Und mich auf das Wesentliche konzentrieren. Was ich habe, ist so viel mehr als das, was er hat. Der weiß es nur nicht, aber ich weiß es. Ich muss ihn weder verachten noch beneiden, noch sonst irgendwie. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und wenn das Haus jetzt mir gehören würde, wo ich drin wohne, würde ich es mitnehmen. Dann würde ich das Geld der Bank bezahlen. Kommt am Ende aufs Gleiche raus. Weg ist es. Es kostet Miete. Und Gott ist gut, weil er unser Leben so justiert. Und ich sage es dir als Geheimnis, alles, was in deinem Leben ist, ist gut. Amen. Weil Gott dein Leben so justiert hat, dass du ihm nicht davonlaufen kannst. Ja. Gott weiß genau, wenn manche von uns plötzlich reich oder berühmt oder bewundert werden würden, dann, die Leute, dann wären sie weg. Mir sagen Leute immer, oh, ich bin arm, ich kann keinen Zehnten geben. Das ist nicht wahr. Du gibst eher keinen Zehnten, wenn du reich bist, als wenn du arm bist. Wenn du 10 Euro hast im Monat und gibst 1 Euro, das geht. Aber wenn du 100.000 verdienst im Monat, dann kommt der Mammon. Thomas, rechne mal nach, wie viel das im Jahr ist. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, gib mir den Zehnten von dem, was du hast. Und wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir müssen nicht den Zehnten geben, dass Gott uns liebt. Wir geben den Zehnten, weil wir ihn lieben. Nicht, weil wir unterm Gesetz sind, wir sind nicht unter dem Gesetz. Ich muss den Zehnten nicht geben, Gott liebt mich genauso. Aber wie soll man hier alles bezahlen, wenn keiner Geld gibt? Aber hier heißt es, sammel dir stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen. Denn wo dein Reichtum ist, Vers 21, wo dein Reichtum ist, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Schon sind wir wieder beim Herzelein. Wer von euch möchte eine Frau oder einen Mann, der dich von ganzem Herzen liebt oder die dich von ganzem Herzen liebt oder die dein Reichtum liebt? Ich habe, wo ich ganz frisch bekehrt war, war so 20 oder 21, da habe ich zu Gott gesagt, Gott, warum erscheinst du nicht sichtbar im Himmel? Und damals habe ich echt richtig viele Gespräche mit Gott gehabt. Es hört sich verrückt an, aber es war so. Ich sehne mich manchmal zurück in die Zeit, aber damals habe ich es gebraucht. Heute kenne ich ihn. Heute muss ich keine Fragen mehr stellen, ich weiß, wer es ist. Und er hat gesagt, warum komm, erscheinst du nicht im Himmel? Jeder sieht dich und jeder. Na Gott, sei, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es war ein Königssohn. Der suchte eine Frau, machte Annonce in die Zeitung. Königssohn sucht Frau. Was glaubst du, wie viele sich melden? Hunderte oder Tausende? Und er war aber weise und hat zu seinem Vater gesagt, Vater, ich gehe für 2 Jahre ins Ausland, wo mich keiner kennt. Und da arbeite ich ganz normal. Und dann hat er ein Mädchen kennengelernt, sie haben sich verliebt. Dann hat er gesagt, du, ich bin bettelarm, ich besitze nichts. Aber wenn du mich liebst, dann lass uns heiraten. Sie sagt, ich liebe dich, wir heiraten. Und dann, wo sie geheiratet haben, hat er gesagt, weißt du, eigentlich bin ich Millionär. Und jetzt weiß er, sie liebt ihn nicht wegen dem Geld, sondern weil sie ihn schon vorher geliebt hat, bevor dem Geld. Wisst ihr, deswegen erscheint Gott nicht am Himmel. Viele würden ihre Knie beugen und sagen, Herr, wir beten dich an, aber ihr Herz sagt, boah, der Sack. Ich brauche nur deine Kohle, los, Alter, gib mir die Kohle, segne mich. Aber von ihm wollten sie nichts wissen. Deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Das ist anstrengend, gell? Mit Ungläubigen ist es manchmal echt anstrengend. Aber Gott weiß, wie er es macht. Er weiß, wie er uns kriegt. Und es geht immer um unser Herz, um ein wahrhaftiges Herz. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um viele Leute zu erreichen, es geht darum, die zu erreichen, die Gott dir zeigt. Viele Christen beten jeden Tag irgendeine Richtung für die. Da und dauernd kriege ich WhatsApp, wir beten jetzt für die und wir beten für da und oh, ich bin das Ganze so müde. Such dir doch mal einen und bete den ein Jahr lang durch. 365 Tage für ein und dieselbe Person beten. Vielleicht bekehrt ich sich. Das nenne ich Erfolg. Wisst ihr, Gebete sind wie Schießen. Ein Jäger, der nimmt nicht ein MG-42 Maschinengewehr mit in den Wald, sitzt sich auf den Jägersitz, hat 3000 Schuss Munition dabei und fängt an, in den Wald zu schießen, 3,5 Stunden lang. Und dann guckt er, was er getroffen hat an Wild, nämlich gar nichts. Aber er war motzaktiv. So sind viele Christen. Wenn du mit denen redest, oh Bruder, ich habe wieder gebetet, ich war in der Gebetsgruppe. Sei, was hast du erreicht, was hast du getroffen? Nix. Wie macht das ein Jäger? Der verhält sich stille, sitzt ganz allein auf seinem Sitz und wartet, bis das Ziel kommt. Dann visiert das an, paff, ein Schuss, ein Treffer, Erfolg. Leute, so sehe ich Gebet. Das ist für mich Gebet. Ich frage den Herrn, was, wo, wie, wann, ein Schuss, Treffer, bumm. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete ein Gebet und es regnete nicht mehr auf Erden, 3 Jahre lang. Der Teufel liebt es, uns zu sagen, trefft euch zum Gebet. Und dann, was dann rauskommt, ist immer Buggedibu. Bei ganz vielen. Dann wird erst Kaffeekränzchen gemacht davor, dann Kaffeekränzchen danach. Das Gebet wird immer, das schrumpft immer mehr zusammen, die Zeit vom Gebet. Und dann kommen Diskussionen, dann wird über das geredet, dann kommt die Politik dazu und Schwester, hast du schon gehört? Und am Ende ist es ein fröhlicher christlicher Kreis, aber kein Gebet mehr. Schon mal festgestellt, dass das, was Gebet beinhaltet, am meisten angefochten ist, auch in deinem Leben, in deiner Tageszeit. Sonntagabend, heute Abend liegst du ins Bett, sagst, morgen früh, Herr, wenn ich aufstehe, lass mich beten. Dann klingelt das Telefon, dann klingelt die Post an der Türe. Dann kriegst du eine WhatsApp. Kennt ihr das Spiel? Und immer wenn du beten willst, kommt irgendwas, um dich abzulenken. Und abends gehst du wieder ins Bett, denkst, Mensch, ich wollte doch heute eigentlich beten. So läuft das. Wenn du da nicht konsequent bist, sagst, so, jetzt ist mir egal. Stecker raus aus dem Telefon, Rolllade runter, Lichter aus. Ich bin nicht daheim, ich bete jetzt. Und hab meine Ruhe. Und dann kommt was dabei raus. Denn da, wo dein Reichtum ist, wird auch dein Herz sein. Vor ein paar Jahren habe ich gedacht, oh, wenn Jesus jetzt kommen würde, oh, ich würde noch gern das erleben und das würde ich noch und da und da und dann kam immer irgendwas dazu. Und dann habe ich immer, Jesus, noch ein Jahr, noch die. Heute bin ich Gott sei Dank so frei, dass ich sage, Jesus, kannst du nachher kommen, alles gut. Ich bin safe. Hör mal in dich rein. Kannst du heute gehen, wenn du heute gehen müsstest, könntest du heute sagen, ich bin bereit, meinem Schöpfer entgegenzutreten? Oder denkst du noch, oh, aber das oder das. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist mir solche Fragen stellt, weil ich merke, ich habe die Aufgabe, mein Leben zu justieren. Ich habe die Aufgabe, auf mich aufzupassen. Das Auge, Vers 22, gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Was sehen wir uns an? Ich sage dir genau, was du dir anziehst, mit das, was dein Herz voll ist. Hörst du mir zu? Wenn du dich nach Reichtum sehnst, wirst du Zeitschriften anschauen, wo die Reichen drin sind. Du wirst dir die Sendungen anschauen über die Celebrities und wie das alles. Und so hat jeder so sein Ding, aber ist dein Herz wirklich sauber, dann sehnst du dich nach den Dingen des Reiches Gottes. Du sehnst dich danach, dass Menschen sich bekehren. Du sehnst dich danach, im Wort zu lesen. Ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich gemerkt habe, wenn ich in der Bibel lese, oh, heute macht es mir gar keinen Spaß. Aber das ändert nicht daran, dass ich in der Bibel lese. Weil ich weiß, das ist das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was ausgeht aus dem Munde Gottes. Und wir haben ein Buch, wo es drin geschrieben ist, was Gott gesagt hat. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Der Teufel möchte uns immer Dinge zeigen, jungen Mädchen zum Beispiel, oh, du bist so hübsch, so schlank, du bist so dies, du könntest doch Model werden. Und natürlich kommt dann einer vorbei und sagt, Mensch, du siehst aus wie ein Model und so weiter. Und dann gibt es viele andere Geschichten, wo der Teufel kommt und dir seine Werbeabteilung vorstellt. Passiert es heute noch? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Passiert heute noch. Und weh, du bist für Jesus, dann wirst du erstmal auf den Arm genommen. Dann wirst du erstmal irgendwie in eine Ecke geschoben. Aber das Interessante ist immer, wenn sie ganz unten aufschlagen, wenn es ihnen ganz schlecht geht, dann sind sie plötzlich nicht mehr so cool. Ich war ja in Holland in der Motorradmesse diesen Jahres. Und wenn ich da laufe mit Jesus und mit dem Kreuz auf dem Rücken, dann sind da gleich 3, 4 so Typen gekommen und haben da Highway to Hell laufen lassen. Oh, wir haben das Lied für dich. So, um mich zu provozieren. Da habe ich gesagt, Englisch, please. Und dann konnte kein Englisch, war gut. Dann haben sie mich gleich in Ruhe gelassen. Da habe ich gedacht, ja, das erlebst du auch. Und auf der anderen Seite erlebst du eine wahre Geschichte, ein Freund von mir. Der wurde zum Hells Angels, einer der größten Hells Angels Präsidenten von Europa eingeladen. Mit 2 Bodyguards, wenn die Hand heben, ist Sonnenfinsternis. Solche Apparate, seine privaten Bodyguards. Und dass der einen Christ einlädt zu sich, ist schon mal außergewöhnlich. Und dann schickt er seine 2 Bodyguards raus, noch mehr außergewöhnlich. Und dann sitzt er da am Tisch, auch von oben bis unten tätowiert, auch so ein Ochse, und fragt ihn, du bist doch Christ, kann dein Jesus was? Ja, der kann alles. Und dann kommen sie ins Gespräch und er fängt an zu heulen wie ein kleines Kind. Sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich lebe ein Leben in Angst. Ich kann nicht überall hin. Ich brauche immer meine Bodyguards. Auf meinem Kopf ist von den anderen Kopfgeld aus. Das sieht nach außen alles cool aus. Natürlich hat er 20 Frauen am Start. Und fährt eine dicke S-Klasse und. Aber was bringt ihm das alles? Er sagt, mein Leben ist die Hölle. Kann dein Jesus mich retten? Leute, das sind Erlebnisse. Wahre Geschichte. Nicht nur einmal passiert, mehrfach. Und wenn sich so einer bekehrt, dann weißt du, was los ist. Da ist aber Rabatz im Lager des Feindes. Es ist schade, dass der Mensch immer erst nach unten fallen muss, um zu merken, dass er nach oben muss. Dass oben der Weg ist. Aber egal, es ist gut. Es ist gut, es ist besser, jemand schlägt unten auf und schreit nach Jesus, als dass er gar nie nach Jesus schreit. All diese Leute, die haben irgendwo ein Riesenloch in ihrer Seele. Auch bei diesen Prostituierten, wo ich vorhin erzählt habe. Fast jede von denen aus kaputter Familie, ohne Mama aufgewachsen, ohne dies, natürlich der nächstbeste Typ und gib mir Liebe und ne, dann schlafen Sie mit den ganzen Typen, damit Sie danach 2 Minuten kuscheln dürfen. Wahnsinn alles. Es ist immer ein Loch, was gestillt wird. Ein Mädchen, was aus einem guten Haus kommt, ist selten in der Gefahr, Prostituierte zu werden, weil sie sich selber einen Wert beimisst, wo sie sagt, ich bin wertvoll, meine Eltern haben in mich investiert. Ich würde es meinen Eltern nie antun, Prostituierte zu werden. Versteht ihr, was ich sagen will? Ohne das zu richten, alles, was ich sage, ist feststellend heute Morgen. Und Jesus sagt uns das und warnt uns. Und Sammeln von Reichtümer kann auch Anerkennung sein, kann auch Macht sein und so weiter und so fort. Und der Teufel kommt immer und sagt, oh, wenn du nur reich wärst, dann wär's so viel leichter. Das ist alles gar nicht wahr. Das wird schwieriger. Je reicher du wirst, desto berühmter du wirst, desto weniger werden deine Freunde. Deine Bewunderer werden mehr, aber deine Freunde werden ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig Leute auf dieser Welt haben begriffen, dass sie so bleiben, wie sie sind. Dass sie noch mit der Straßenbahn fahren und nicht 20 Luxuslimousinen kaufen und so weiter. Das sind Leute, die eigentlich relativ gesund alt werden. Nicht immer errettet, aber immerhin. Unser Auge, wo schauen wir weg? Sagen, ich will das nicht sehen. Oder wo sagen, oh, Attenzione, aufpassen. Da ist noch Heilung in unserem Herzen. Muss noch Heilung in unserem Herzen sein. Ich gebe Gott immer wieder die Erlaubnis. Und ich merke es, niemand kennt mich so gut wie ich selber. Mir muss kein Prophet kommen und sagen, Thomas, so spricht der Herr, du machst noch das und das. Das weiß ich selber am besten, oder? Du auch. Du kennst dein Leben am besten. Und du weißt genau, will ich es loswerden, will ich es nicht loswerden. Und du kannst sagen, Jesus, nimm es weg. So wie wir vorhin gebetet haben, ich gebe dir Erlaubnis, das wegzunehmen. Und ganz viele Dinge heilen von selbst, wenn die Wurzel gezogen ist. Viele Menschen leben am Ast abschneiden und wundern sich, nächsten Frühling ist es wieder da und noch viel mehr wie vorher. Nein, du musst die Wurzel ziehen. Was ist die Wurzel? Ich war in einem Seminar, in einem christlichen Seminar, da kam ein Mann rein, wirklich ganz teurer Anzug, du hast gesehen, Mordsgeschäftsmann. Noch nie da gewesen, ich kannte den nicht. Der stand ganz hinten, alles beobachtet. Und dann hat der Pastor ein Wort der Erkenntnis und sprach zu ihm. Und da ist er zusammengebrochen. Da habe ich gedacht, krass, was ist denn da los? Der kommt rein, manche Menschen haben so eine Aura, da spürst du schon den Chef. Versteht ihr, was ich meine? Die haben so eine dominante Ausstrahlung. Da merkst du schon, man nennt die auch Alpha-Tierchen. Das sind auch die, wenn das Flugzeug abstürzt und ein paar sich retten auf die Insel, nach einer Minute sagen die, ich weiß, wo es lang geht. Die kristallisieren sich immer sofort raus. In jeder Familie, in jedem Verein, immer die Alpha-Tierchen. Und das war auch so einer. Und er kam raus, er hatte eine Riesenfirma gehabt mit hunderten von Mitarbeitern, hat sich vertan bei einer Investition, alles verloren. Er kam da rein, er hatte noch seine Rolex und seinen Anzug und Schuhe. Das war alles. Das ist alles, was ihm geblieben ist. Und dann sucht er Gott. Die verrücktesten Geschichten schreibt das Leben, gell? Eine Woche davor, wenn du bei dem geklingelt hättest, gesagt, hallo, kennen Sie den Herrn? Oh, seid ihr von den Zeugen? Nein, wir haben den Unfall nicht gesehen, aber wir wollen mit Ihnen über... Da hätte er wahrscheinlich sich rausgeworfen. Aber solche Geschichten schreibt das Leben, deswegen sage ich, alles, was passiert, ist gut. Dann ist er 2 Jahre mit Jesus gegangen. Übrigens, seine Frau hat ihn sofort verlassen, seine Kinder, alles. Ne? Da sehen wir wieder, wo der Fokus war. Nicht bei ihm, sondern bei der Kohle. Aber Gott hat ihn geheilt und er hat eine neue Frau gefunden, neue Familie gegründet und geht mit dem Herrn. Hat wieder eine Firma, die noch größer ist als die davor. Weil er kann das, solche Leute können das. Die haben eine Gabe vom Herrn. Aber es musste erst alles sterben. Ist das oft so in unserem Leben? Erst muss alles sterben, bevor das Neue kommen kann. Sammy hat ein schönes Zeugnis, gell? Hat seinen neuen Job. Jetzt haben wir monatelang gekämpft, wo er im Mobbing war, wo es nicht schön war in der Firma. Dann war er der Erste in der Firma und oft der Letzte, der geht. Und dafür kriegt er eine Abmahnung vom Chef. Weil er sich anmaßt, sich Gleitzeit einzurichten. Das muss man sich mal vorstellen. Der kommt nicht zu ihm und sagt, hey, was war denn da los? Nein, gleich eine Abmahnung. Aber ich habe gesagt, Sammy, das ist gut. Weil ich glaube, das ist von Gott, weil sonst gehst du nicht. Das war der Tritt in den Hintern von Gott, damit er die Entscheidung trifft zu gehen. Dann hat er sich beworben und ihr habt ja viel auch mitgebetet. Und zum Schluss hat er 3 Arbeitsplätze, wo er sich raussuchen durfte. Und der Erste, der zugesagt hat, der sagte, ja, freitags, glaube ich, hast du dich vorgestellt. Ja, und dann hat er gesagt, warten wir bis nächste Woche Mitte, ich habe noch ein paar Bewerber und dann melde ich mich bei Ihnen oder Sie sich bei mir. Und ich sage, Sammy, ruf gleich an und sag, dass dir das dir gefallen hat, du hättest den Job gern. Und was predige ich immer selber? Der größte Feind vom Besten ist das Gute. Und der gleich abgewunken, nee, und so, wir müssen da noch warten. Sammy total enttäuscht, ich enttäuscht, dann haben wir wieder gebetet. Ich sage, Sammy, dann kommt was Besseres. Wir sagen das jetzt und bekennen, es kommt was Besseres. Und dann nach langer Zeit meldete sich die Firma, wo er eigentlich hin wollte. Vorstellungsgespräch, sage ich Sammy gleich hin, mach einen guten Eindruck. Sag, du bist dein Vater, sein Sohn, nee, Spaß. Und dann haben die zugesagt. Und dort hat er schon gleich als Anfangslohn 450 Euro brutto mehr. Ohne, dass er was gesagt hat. Ja? Und da fängt er jetzt bald an. Aber die Zeit bis dahin, Bauchschmerzen, schlaflose Nächte und so weiter. Aber nur, wenn wir auf die Umstände schauen. Schauen wir auf Gott und vertrauen auf ihm, sagen, du hast einen Arbeitsplatz. Amen. Dann wird es. Leute, wir müssen Gott vertrauen, Gott ist größer als wir. Eine gute Bekannte von uns. Ich habe dem Heiligen Geist gesagt, mein Zettel ist voll, aber ich brauche den Zettel nicht. Sag du den Leuten, was die brauchen. Die hat sich beworben vor 25 Jahren oder so in eine Firma. Also mehrere Firmen, aber da wollte sie gern hin. Wochenlang keine Antwort bekommen. Und hat sie gesagt, ja Herr. Dann hat der Herr zu ihr gesagt, ich habe dir gesagt, du sollst mir vertrauen. Dann montags sagt der Heilige Geist zu ihr, ruf in der Firma an. Dann rief sie da an und war irgendwie, Gott hat es gemanagt bei der Personalchefin. Dann sagt die, oh, Sie sind lustig, ich habe hier einen Stapel mit bestimmt 300 Bewerbungen. Wo soll ich Sie denn finden da drin? Dann fällt der Stapel runter, wahre Geschichte, ich lüge euch nicht an. Und ganz oben liegt eine Mappe. Und es sagt die, wie haben Sie gesagt, wie Sie heißen, so und so. Sagt, das gibt's ja jetzt nicht, Sie sind ja jetzt die Oberste. Dann hat sie die, ja, ich schau dann noch mal rein. Er sagt sie, ich rufe sie nachher zurück. Dann rief sie die tatsächlich nachmittags an und sagt, sie glauben nicht, was passiert ist. Wir haben eigentlich die Stellen alle vergeben. Und da rief mich mein Chef vorhin an und sagt, wir schaffen jetzt noch einen Job, eine Stelle, die gab es bis dahin nicht. Und das passt genau auf ihre Bewerbung. Ist Gott ein schöpferischer Gott? Ja. Leute, wenn wir Gott vertrauen, passieren solche Dinge. Ja? Entweder machen wir das Problem groß, dann wird Gott ganz klein. Oder wir machen Gott groß und das Problem wird ganz klein. Aber wir können nicht beides haben. Und ich liebe solche Zeugnisse, weil es meinen Glauben baut und stärkt. Und ich weiß, wenn es bei ihr funktioniert, funktioniert es auch bei mir. Amen. Vor Jahren wurde bei meiner Schwester im Haus ein Fahrrad geklaut. Und da hat sie gesagt, in Jesu Namen, Satan, bring das Fahrrad zurück. Am nächsten Tag stand es gegenüber an der Leitplanke. Und an das Zeugnis habe ich mich erinnert. Sammy, wie alt warst du, wo dann dein neues Fahrrad? 8? 7? 8? 11 schon? Okay, gut, der Papa. Ich kaufe einem Sammy ein neues Mountainbike und sage, Sammy, aber nicht in den Supermarkt fahren und es draußen stehen lassen. Der erste Tag, das war eine Stunde alt. Eine Stunde. Sammy ruft mich an. Papa, ich stehe vorm Rewe, mein Fahrrad ist weg. Ich sage, Sammy, ich komme rüber. Ich habe Halsschlagadern gekriegt. Ich habe gemerkt, oh, ich merke gerade, mein Vater kommt durch. Ich wollte doch immer ein besserer Papa sein. Aber er hat eine kriegt er, einfach nur, weil er nicht gehört hat. Und der Sammy hat sich an diese Geschichte erinnert, die ich mal in der Predigt erzählt habe, mit 11. Und er sagte, Satan, bring das Fahrrad zurück. Gell, Sammy? Du kannst auch gern selber erzählen oder soll ich weiter erzählen? Unterbrech mich, wenn ich was falsch erzähle. Dann kommt ein Mann raus zu dir, gell, und fragt, was los ist. Ich denke heute noch, dass es vielleicht ein Engel war. Ich gehe schwer davon aus. Sagt Sammy, mein Fahrrad ist weg. Dann fuhr der weg. Bevor ich drüben war, kam der Mann zurück mit seinem Auto, gell, macht den Kofferraum auf, ist im Sammy sein Fahrrad drin. Sagt er, da hinten ist ein älterer Mann gefahren, dem habe ich es weggenommen und hier ist dein Fahrrad wieder. Leute, das ist Gott. Das ist unser mit 11. Glauben mit 11. Glauben wie ein Senfkorn. Und mit der Vanessa auch. Die hat ihr Fahrrad in der Firma stehen lassen. Meine Tochter, kennt ihr Vanessa? Dann ging es den nächsten Tag rüber und das Fahrrad war weg. Da habe ich mich an diese Geschichte erinnert. Fahrrad, ist interessant, gell? Manchmal, was Gott so benutzt. Da habe ich gesagt, Satan, du bringst das Fahrrad bis vor meine Haustüre. Wir wohnten ja direkt an der Neckarbrücke. Einzelnes Haus, keine Nachbarn. So richtig alleine. Wir fahren aus dem Hof raus, sitzt da auch wieder ein älterer türkischer Mann auf dem Fahrrad von meiner Tochter. Ich so, oh, Alter, hinterher, da war der Bahnübergang zu, ich außen rum und habe ihn gestellt. Ich sage, ist das Ihr Fahrrad? Nix meine. Ich gefunden, sei nix gefunden, Freund, das gehört meiner Tochter. Und meine Frau so, Schatz, komm runter. Komm runter, ja, okay. Jesus, hilf mir jetzt. Ich habe Lust, den zu hauen, aber... Ich sag, Fahrrad her, jetzt rufen wir die Polizei. Nix Polizei. Und dann meine Frau, Schatz, lass gut sein. Wir haben es ja wieder. Oh, ich liebe Gott. Du auch? Wir können mal sagen, warum lässt er das zu, dass die Fahrräder geklaut werden? Nein, ist doch viel besser, dass man was lernt. Wenn in deinem Leben immer alles so smooth durchflutscht, wie willst du was lernen? Wie sollen deine Kinder was lernen, wenn immer alles von den Hypermamas gelöst wird oder von den Hyperpapas? Wir müssen mit unseren Kindern manchmal durch Situationen. Okay? 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Jesus sagt es hier ganz klar. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er dann verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon ist der Oberdämon über den Finanzen dieser Welt. Wenn du reich werden willst, musst du mit ihm in Kontakt treten. Er gibt dir, was du willst. Dafür verlierst du alles, was du hast. Aber ist es nicht so? Du liebst Jesus? Mir interessiert mich der Reichtum dieser Welt nicht mehr. Ich verachte den Reichtum dieser Welt. Und die, die den Reichtum dieser Welt lieben, die verachten Jesus. Die verachten das Wort Gottes. Warum? Weil Gott ihnen etwas vorschreibt und das wollen manche nicht. Manche sagen, ich bin mein eigener Herr. Aber du hast immer einen, der über dir ist. Immer. Ob du willst oder nicht. Satan fragt nicht um Erlaubnis. Er herrscht in dieser Welt. Ja? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und ist es nicht gut, eine Entscheidung zu treffen? Wir haben Jesus eingeladen als den Herrn in unserem Leben. Wir haben gesagt, Jesus, übernimm du das Steuerrad. Vers 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Das steht in dem gesamten Zusammenhang dreimal. Das ist so konträr zu der Welt, sich keine Sorgen zu machen. Stimmt's? Immer wieder erwischen wir uns, auch ich mich, wo ich schon wieder mir Sorgen mache. Wie soll das nur auch mit dem Semi wieder, wie soll das? Stopp, Seelchen, halt die Schnauze. Satan, sei still. Alle Stimmen zur Ruhe. Gott ist größer. Amen. Gott hat für alles eine Lösung. Aber manchmal kommen diese Stimmen und die bombardieren uns. Wenn ich jetzt nicht Jesus kennen würde, würde ich sagen, hat er noch alle Tassen im Schrank? Da kann er nicht einfach sagen, mach dir keine Sorgen. Oder kann er es doch so einfach sagen? Er kann es so einfach sagen. Warum? Weil er sagt, alle eure Sorge werft auf mich. Ich sorge für dich. Das eine ist, wenn Jesus unser Herr geworden ist, dass wir unser Recht auf Selbstbestimmung abgegeben haben an ihn. Und dann denken wir, oh, jetzt können wir nicht mehr machen, was wir wollen, obwohl das gut ist. Aber die andere Seite der Medaille ist ja, dass er die Verantwortung über uns übernommen hat. Das ist wie ein Kind, was adoptiert wurde, wobei Adoption immer hängt. Wir sind ja hineingeboren. Aber wenn ein Mann ein Kind adoptiert, dann auch rechtlich hat er die komplette Verantwortung über dieses Kind übernommen oder eine Frau. Das heißt Versorgung, Erziehung und so weiter. Wenn die was kaputt machen, Papa muss dafür herhalten, ob ihm das gefällt oder nicht. Kann er nicht sagen, nee, das zahle ich nicht, weil der ist ja nur adoptiert. Das sagt der Richter, nee. Wo sie unterschrieben haben, wussten sie schon, was los ist. Und Gott sei Dank ist Gott nicht so. Der wusste genau, was er bekommen hat, als er dich bekommen hat. Und er liebt dich immer noch, das ist komisch, gell? Bringt mich manchmal zum Grübeln. Und wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich, den liebt er auch. Ist das cool, dass Gott uns liebt? Und dass seine Liebe uns verändert. Macht dir keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Darum dreht sich doch die ganze Welt. Warum gehen Frauen in die Prostitution oder Männer werden Einbrecher oder so? Weil sie. Wir können nur ein paar Schuhe tragen, aber der Teufel sagt, du brauchst 100. Schrei vor Glück, Zalando. Du kannst nur ein Auto fahren, aber der Teufel sagt, du brauchst 3, du brauchst 5, du brauchst 10. Ist das nicht Wahnsinn? Ich habe mich so oft schon gefragt, warum ein Jim Bezos oder ein Zuckerberg und wie die alle heißen, warum die nicht sagen, so, jetzt verkaufe ich den Bettel, mach mir ein schönes Leben. Das können die nicht. Weil die sind getrieben. Die können ihren Reichtum gar nicht genießen. Die kommen gar nicht dazu. Weil die immer im Kopf haben, jetzt habe ich 10 Millionen, jetzt habe ich 100 Millionen, jetzt habe ich die Milliarde, jetzt brauche ich 5 Milliarden. Die kommen nie zur Ruhe. Die sind getrieben. Ich habe mich so oft gefragt, warum kommen die nicht irgendwann an den Punkt und oder warum hatten die nicht den Plan, wenn sie mal 100 Millionen auf der Bank haben, das können die in einem Leben sowieso nicht ausgeben. Warum sagen die jetzt nicht, setz mich zur Ruhe? Nein, die sind getrieben. Die haben einen Treiber hinter sich mit der Peitsche und der kommt jeden Morgen und sagt, weiter, weiter. Komme nicht zur Ruhe. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Leute, wir hier im Westen, wir verstehen das oft nicht, aber wenn du Zeugnisse hörst aus Afrika oder aus Nordkorea oder sonst wo, wo die Leute sagen, hey, wir haben nichts gehabt. Ein paar Fische und ein paar Brote. Wobei, solche Wunder gibt es auch hier. Wir haben mal nach der Gemeinde gegrillt. Hab's euch schon oft erzählt. Wir hatten dann 7 oder 8 Steaks, waren 7 oder 8 Leute und dann kamen 30 Leute von der Gemeinde. Ich war der Grillmeister. Habe ich gesagt, gut, dann esse ich heute nichts. Hauptsache die Schafe werden satt. Und ich habe gegrillt und gegrillt und gegrillt und immer wieder war Fleisch da. Ich habe gegrillt und gegrillt. Und zum Schluss waren alle satt. Jeder hatte 2, 3 Steaks und dann waren da mindestens noch 10 übrig. Dann habe ich in die Runde gefragt, sei, wer hat denn was mitgebracht? Ja, wir nicht. Heute ist doch Sonntag, wo sollen wir Steaks herbekommen? Ich sage, aber da waren doch dauernd Steaks. Ich habe doch hier dauernd das Zeug draufgeschmissen. Würstle und Bauch und alles. Ich werde es nie vergessen. Ich bin da gesessen und habe gesagt, okay, cool, cool. Danach habe ich es nicht mehr erlebt, aber danach war es auch nicht mehr notwendig. Haben die gewusst, wenn wir sonntags grillen, bringen wir was mit. Aber Gott ist immer da, wenn man es braucht. Wir erleben diese Dinge nicht so viel, weil es bei uns halt nicht so notwendig ist. Aber wenn die Zeit kommt, wo es notwendig wird, dann wird Gott Wunder tun. Glaubst du das? Und es entscheidet sich jetzt in deinem Herzen. Jetzt baust du deine Zukunft. Ein Soldat trainiert im Frieden, dass wenn der Krieg kommt, dann muss er bereit sein. Er muss wissen, wie eine Handgranate funktioniert oder ein Gewehr. Die Ersten, die sterben, sind immer die, die gerade ein Gewehr in die Hand gedrückt haben und an die Front geschickt wurden. Die schießen erstmal Nachbarn Fuß. Oh, das tut mir aber leid. Oh, die war ja geladen, ist ja gefährlich. Oh, oh, oh. Ich mache halt einen Spaß draus, aber zum Lachen ist nicht. Wir trainieren jetzt. Die klugen und die törichten Jungfrauen, die einen hatten genug Öl, die anderen nicht. Wir trainieren jetzt, wir sammeln jetzt unser Öl in unseren Gefäßen, dass wenn die Finsternis zuschlägt, wir Licht in unseren Lampen haben. Amen. Und viele Christen wollen es nicht. Ich werde nie vergessen, wo einer zu mir sagte, die Merkel richtet es. Die Merkel richtet alles. Ja, das fehlte noch. Der Satz war nicht zu Ende. Sprüche 5 sagt, verflucht ist, wer Fleisch für seinen Arm hält. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen baut. Der ist verflucht, der zieht Flüche in sein Leben. Ich meine, wir sind nicht mehr verfluchbar, aber es kann sein, dass gewisse Mächte dich dann drangsalieren oder Dinge in dein Leben kommen, wenn du dich auf Menschen verlässt. Hast du dich schon mal auf Menschen verlassen? Frage, bist du schon mal enttäuscht worden? Enttäuschung ist sowas Tolles. Enttäuschung ist genial. Das ist das Gleiche wie Entgiftung. Bei Entgiftung verstehen wir es, wir werden frei von Gift. Und bei Enttäuschung wirst du frei von Täuschung. Menschen täuschen uns jeden Tag. Vielleicht sogar du täuscht nachher jemand, sagst ihm, wie toll du ihn findest und denkst, die blöde Kuh hat schon wieder eine neue Bluse, ich kann mir nicht kaufen. Glaubst du, dass Menschen manchmal neidisch sind, eifersüchtig sind? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Das ist nicht dein Job, zu fragen, wie das geht. Es geht und es ist gut. Freu dich, wenn dein Bruder oder deine Schwester gesegnet ist, wenn es ihr wohl geht, wenn es ihr gut geht. Freu dich mit. Und ich glaube, der Vater im Himmel guckt, wer freut sich mit, und dann beschenkt er dich, weil er weiß, dein Herz ist ready für die Beschenkung. Solange dein Herz noch voller Neid und Eifersucht ist, auch im Zwischenmenschlichen, wenn du neidisch bist, weil deine Freundin ihren Mann gefunden hat, kann Gott wahrscheinlich dir deinen Mann noch nicht schicken oder deine Frau. Warum? Weil das nicht gut wäre. Oh, das ist wieder so ein böses Wort. Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Sie gucken mich schon wieder so böse an. Wahrheit macht frei. Wenn viele Menschen sich fragen würden, bin ich ready für meinen Partner? Keine Ahnung, wie ich da wieder hingekommen bin. Bist du ready für deinen Partner? Bist du jemand, der loslassen kann? Bist du jemand, der bereit ist, dem anderen Gutes zu tun? Bist du jemand, der sagt, die Hälfte von mir gehört dir? Dann bist du falsch. Du musst sagen, alles von mir gehört dir. Und alles von dir gehört mir. Du musst sagen, ich bin bereit, alles aufzugeben. Ich gebe 100% auf, um 100% zu gewinnen. Ist es bei Gott auch so? Wie viel hast du aufgegeben in deiner Bekehrung? 50%? Nee, 100. Du hast 100% deines Rechts aufgegeben, um 100% des Rechts von Christus zu gewinnen. Das ist ein gutes Geschäft, Leute. Das ist ein gutes Geschäft. Mach dir keine Sorgen um das, was ihr essen, trinken, zum Leben braucht, an Kleidung, an euren Körper. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Wisst ihr, bei den Heiden oder bei den Gottlosen, bei den Verlorenen ist es genau umgekehrt. Da ist wichtig, was du trägst. Zeig mir deine Kleidung und ich sag dir, wer du bist. Was isst du? Aber Jesus geht hier viel mehr drauf ein und sagt, das Leben ist wichtiger als die Nahrung. Denkst du viel über dein Leben nach oder denkst du viel über das Essen nach? Wir hatten hier mal einen Mann, der sagt, sie predigen mir zu lang. Ich habe schon das Schnitzel im Kopf. Dann ich sage, ja, dann gehen sie zum Schnitzel. Das ist besser für sie, weil der kriegt ja hier eh nichts mit. Ja, ist es wahr oder nicht? Bevor der da hinten sitzt und noch drei andere ansteckt mit dem Schnitzel, dann soll er lieber gehen, oder? Es kommt der Tag, wo das Schnitzel dich rettet. Wenn deine Titanic singt, wirst du auf deinem Schnitzelfloß dahin schwimmen. Und die Haifische sagen, nee, Spaß. Seht euch die Vögel an. Ist das nicht cool, dass Jesus immer Beispiele aus der Natur nimmt? Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Die Woche, ich amüsiere mich manchmal, was der Heilige Geist mit mir macht. Ich gucke ja gerne so Tierfilme an. Da kamen da so Antilopen in Afrika, der stand so an so einem See und wurde von hinten gefilmt und macht so blopp und dann kommen hinten die ganzen Kugeln raus. Und dann läuft er weiter. Dachte ich, der hat's aber einfach. Kein Klopapier, keine Wasserrechnung. Da steht er einfach mal plopp und dann läuft er weiter. Der fragt nicht mal, ob das okay ist da. Er sagt, irgendwie, die Tiere, die brauchen keine Kleidung, die haben ein Fell. Die machen, was sie wollen. Die haben keinen Durchfall, die brauchen kein Hackelfeucht. Die brauchen, was weiß ich, keine Wasserdusche in der Toilette, was alles gibt. Manchmal habe ich solche Gedanken, wo ich denke, bin ich noch normal? Aber ich habe dann lachen müssen. Habe ich gedacht, ja, Gott sagt, so bin ich auch zu der Predigt gekommen. Da habe ich gedacht, sorg dich nicht ums Toilettenpapier. Wir sollen uns die Vögel anschauen. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Der Rest der Tiere auch, gell? Die kriegen immer was zum Essen, selbst im Winter, ja. Aber der Deutsche spielt halt Gott und hängt dann die Kugeln raus und füttert die Vögel auch lustig. Aber das ist eine andere Geschichte. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur mal eine einzige Stunde verlängern? Haben wir uns letzte Woche auch eine ähnliche Bibelstelle angeguckt, ne? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, ich sag's mal mit meinen Worten, irgendwas verändern durch Sorgen machen? Gar nichts. Was nicht mehr wiederkommt, ist dieser Tag. Die beiden unwichtigsten Tage in deinem Leben sind gestern und morgen. Gestern und morgen. Du kannst an gestern nichts mehr verändern und am Morgen auch nicht so sehr viel. Aber heute ist der Tag. Glaub mir, der Großteil der Menschen, die leben nicht heute. Sie leben morgen, oh, im August fliege ich in Urlaub, oh, wenn noch schon August wäre. Die sind immer irgendwo in ihren Gedanken und sind irgendwo beschäftigt, aber nicht an dem Heute. Und Jesus möchte, dass wir heute leben. Ist das möglich? Ja, indem ich mich nicht sorge. Indem ich mich freue, wenn ich im August in Urlaub fliege, sage ich, freue mich da. In Urlaub oder irgendwas auch immer, was in deinem Leben ist, freue dich, aber lass dein Heute nicht davon bestimmen. Heute ist der Tag. Mit Kindern ist genauso. Du hast knapp 9 Jahre mit deinen Kindern. Danach entwickeln die einen eigenen Kopf. Dann wollen die nicht mehr so kuscheln, nicht mehr so bei dir im Bett schlafen. Du hast ungefähr 9 Jahre, wo du die Kinder genießen kannst. Danach fängt die extreme Selbstständigkeit an. Genieße die 9 Jahre. Ich liege manchmal auf meiner Couch, da hängen die Kinderbilder und Babybilder und denke, oh, zum Glück werde ich im September Opa. Hä? Dann geht es wieder von vorne los. Und dann bist du froh, wenn du es abgeben kannst. Ich bin dann derjenige, wo genießt und dann, ja, jetzt ist Zeit zum Zurückgeben. Alles gut. Aber Gott ist gut, er will was Gutes in unserem Leben hervorbringen. 28. Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Linien im Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht schöner gekleidet als eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich nicht dann erst recht um dich kümmern, du Kleingläubiger? Macht er das? Halleluja, geht's uns gut. Simona, du warst, darf ich das sagen, auf der Beerdigung von deinem Bruder und hast dort gepredigt oder eine Ansprache gehalten. War voller Erfolg, habe ich gehört. Wir haben persönlich noch nicht gesprochen, aber ich habe es gehört. Wäre das ohne Jesus möglich gewesen? Nee. Du wärst auf deinem Stuhl gesessen und wärst vor Traurigkeit wahrscheinlich versunken. Ja. So wie es in der Welt ist. Aber weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, konntest du vorne hinstehen und den Selbstmord deines Bruders nutzen, um die Leute, die da sind, zu erreichen. Ist Gott gut? Deswegen sage ich, alles, was in eurem Leben passiert, ist gut. Es dient euch zum Besten. Wenn wir es auch jetzt auf Erden noch nicht verstehen, aber der Tag kommt, wo wir es komplett verstehen werden, warum das so war. Warum das so war, warum das so ist. Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Zum zweiten Mal. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht. Ist es nicht cool? Du kannst sagen, hey, ich brauche mich darum nicht mehr sorgen, denn mein Vater sorgt für mich. Amen. Punkt. Punkt. Danach. Punkt. Fertig. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Oh, ist Gott gut. Es geht uns ums Reich Gottes, in unserem Leben zuerst. Ich sage immer, was du selber nicht lebst, werden deine Kinder nicht haben. Kleiner, fang mal nie an zu rauchen, ist nicht gut. Was macht er als nächstes? Rauchen. Martin, du bist gut, du hast auch mal geraucht, gell, du kennst das. Und es ist nur ein Beispiel. Ja, und davon gibt es ganz, ganz viele. Leb deinen Kindern das vor und dann werden sie es genauso machen. Ich behandle meine Frau mit dem allergrößten Respekt. Wir machen mal Blödsinn, ich ärgere sie auch mal, aber wir lachen ganz oft. Wir lachen eigentlich jeden Tag. Gell? Heute Morgen haben wir auch wieder Blödsinn gemacht und was sich liebt, das neckt sich. Wie lange sind wir jetzt verheiratet, Schatz? Du weißt es auf die Stunde genau. Ich kann mich nur noch ungefähr an die Jahreszeit erinnern, nicht was? 34 Jahre sind wir jetzt verheiratet, ja. Und ich habe meinen 4. Ehering 3-mal verloren. Aber ich habe noch dieselbe Frau, andersrum wäre schlimmer. Ja, Gott ist gut. Und das, was wir sehen, was wir vorleben, das ist das, was unsere Kinder auch leben. Und Jesus hat uns ein gutes Leben vorgelebt. Er ist das beste Beispiel. Kein Mensch ist ein besseres Beispiel als Jesus. In jeder Kirche dieser Welt, wo vorbeifährst, Heilige Maria, San Bartolomé und der Schutzpatron dies und das. Jesus ist der einzige Retter und nicht irgendein Schutzpatron. Was soll der Mist? Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Halleluja. Es soll euch zuerst ums Reich Gottes gehen. Vers 34, macht euch keine Sorgen. Das dritte Mal, um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Habe ich das nicht vorhin gesagt? Die 2 unwichtigsten Tage. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Halleluja. Jeder Tag hat Last und jeder Tag hat Erlösung. Weil Gott immer noch derselbe ist. Er ist immer noch für mich. Er ist immer noch der Gleiche. Und er wird sich nie ändern. Halleluja. Amen. Papa, danke für das Wort heute. Danke, dass du Menschenherzen erreichst, veränderst für immer. Danke, dass wir frei gemacht sind zu jedem guten Werk. Danke, dass wir uns um nichts sorgen müssen. Ja, es ist nicht leicht gesagt, sondern es ist Glauben. Wir glauben dir, dass du unser Versorger bist nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass wir volle Genüge haben. Danke, Jesus, dass wir alles haben, was wir brauchen, und wir haben noch Überfluss und sind bereit zu jedem guten Werk. Wir können andere segnen, wir können andere, ja, fröhlich machen mit dem, was wir in der Lage sind zu geben, sei es Zeit, sei es Finanzen, sei es Liebe, sei es Zuhören. Papa, all diese Dinge sind wichtig und die sind gut. Und danke, dass du uns zuhörst. Danke, dass du Zeit mit uns verbringst. Danke, dass du unsere Finanzen segnest und uns neue zuführst. Danke, Jesus, dass es uns gut geht, so gut geht. Und danke, dass du möchtest mit uns Gemeinschaft haben, weil du Sehnsucht nach uns hast. Wir haben es am Anfang gespürt, du hast Sehnsucht nach uns, Jesus. Und das bete ich für jeden Einzelnen, dass du diese Sehnsucht stillst in jedem Einzelnen, dass du in uns die Sehnsucht stillst. Herr, lass uns nach dem Reich Gottes trachten. Lass uns nach dem trachten, wo das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist überall da, wo wir hingehen. Jeder Mensch, der mit uns in Kontakt kommt, kommt in Kontakt mit dem Reich Gottes. Du hast gesagt, das Reich Gottes ist nicht, dass man sagt, hier oder dort ist es, sondern wer dich erlebt, kommt in Kontakt mit dem Reich Gottes, sei es durch uns oder durch andere. Jesus, und das beten wir für dieses Land, für Deutschland, für ein verrücktes Land, dass du Menschen noch errettest. Und ich weiß, du wirst nicht eher kommen, bevor die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, bevor die letzte Seele gerettet wurde, dann wirst du kommen. Jesus, und wir strecken uns aus danach. Und ich bete, dass du Schnittern die Ernte sendest, auch in Deutschland, auch in Heidelberg, dass Menschen die gute Botschaft des Evangeliums hören, dass es da einen Gott gibt, der den Preis bezahlt hat, der sich sehnt nach diesen Menschen, der gesagt hat, er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern er möchte, dass jeder Mensch errettet werde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Jesus, danke, dass du das durch uns tust, durch jeden Einzelnen von uns, mit dem, was wir in der Lage sind zu tun. Danke, dass wir Zeugnis sind, dass wir Menschen umleiten, dass wir wie ein Umleitungsschild sind, wo die Menschen auf dem Weg in die Hölle sind, dass wir sie umleiten in den Himmel. Und danke, Herr, deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir müssen nichts aus uns tun. Es ist deine Kraft und sie wirkt, sie ist da, sie ist lebendig und sie verändert alles. Halleluja. Amen.